Hebräer 8, das ganze Kapitel. Das ganze Kapitel. Der persönliche Bund Gottes mit den Menschen. Das ist nun die Hauptsache, davon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zu der Rechten auf dem Stuhl der Majestät im Himmel und ist ein Pfleger des Heiligen und der wahrhaftigen Hütte, welche Gott aufgerichtet hat und kein Mensch. Denn ein jeglicher hoher Priester wird eingesetzt zu Opfern, Gaben und Opfer. Darum muss auch dieser etwas haben, das er opfere. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, dieweil da Priester sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Welche dienen dem Vorbilde und dem Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Antwort zu Mose sprach, da er sollte die Hütte vollenden. Schaue zu, sprach er, dass du machst alles nach dem Bilde, das dir auf dem Berg gezeigt ist. Nun aber hat er ein besseres Amt erlangt, als der eines besseren Testaments Mittler ist, welches auch auf besseren Verheißungen steht. Denn so jenes, das erste, untadlich gewesen wäre, würde nicht Raum zu einem anderen gesucht. Denn er tadelt sie und sagt, siehe, es kommen die Tage, spricht der Herr, dass ich über das Haus Israel und über das Haus Juda ein neues Testament machen will. Nicht nach dem Testament, das ich gemacht habe mit ihren Vätern an dem Tage, da ich ihre Hand ergriff, sie auszuführen aus Ägyptenland. Denn sie sind nicht geblieben in meinem Testament. So habe ich ihre auch nicht wollen achten, spricht der Herr. Denn das ist das Testament, das ich machen will dem Hause Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will geben mein Gesetz in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und soll nicht lehren jemand seinen Bruder und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, und von dem Kleinsten an bis zu dem Größten. Denn ich will gnädig sein ihrer Untugend und ihren Sünden, und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Indem er sagt, ein Neues, macht er das Erste alt. Was aber alt und überjahrt ist, das ist nahe bei seinem Ende. Der persönliche Bund Gottes mit den Menschen. Jesus Christus ist nicht nur der andere hohe Priester, der ewige hohe Priester, der für uns vor dem himmlischen Vater bittet, wie wir es ja uns heute Morgen gesagt haben, der uns in allen Anliegen vertritt, der auch bittet für die Gebiete unseres Lebens, die wir selber nicht kennen, dass sie verändert werden, und dass wir Gebrauchsgefäße in seiner Hand werden können, sondern er öffnet uns auch den persönlichen Zugang zum Vater. Er will nicht nur, dass wir über ihn zum Vater gelangen, zwar in seinem Namen, aber auch selbst den Vater bitten können. Darum sagte der Herr Jesus, ich bitte jetzt nicht mehr für euch, sondern ihr könnt jetzt selber den Vater bitten. Das andere, neue Hohepriestertum lässt also auch dem Einzelnen zu einem Diener des Himmlischen werden, wie es Jesus Christus selbst ist. Er ist ein Diener des Himmlischen geworden. Er ist eingegangen in das himmlische Heiligtum, um auch die himmlischen Güter zu verwalten. Und wir sind durch ihn auch Diener geworden, Mitdiener an den himmlischen Dingen und himmlischen Gütern. Deshalb konnte der Apostel Paulus auch sagen in Philipper 3, Vers 20, unser Wandel ist im Himmel oder unsere Heimat ist im Himmel. Und damit meint er Heimat nicht im Sinne von Zukunft, sondern von Gegenwart. Unser jetziges Zuhause ist im Himmel. Von dannen wir auch warten auf die Offenbarung unseres Heilandes Jesus Christus. Nicht unsere zukünftige Wohnung ist im Himmel und wir warten auf der Erde, auf die Erscheinung Jesu Christi, sondern unsere Heimat ist bereits im Himmel und wir warten von dort auf die Offenbarung Jesu Christi durch den Heiligen Geist. Das ist also noch etwas anderes, als nur, in Anführungsstrichen, nur vertreten zu werden durch diesen hohen Priester Jesus Christus. Sondern wir haben Anteil an den himmlischen Gütern jetzt schon und wir leben durch den Geist Gottes von dort aus hier auf der Erde. Unser Leben ist im Himmel bewegt mit Auswirkung auf der Erde. Nicht umgekehrt, dass unser Leben auf der Erde stattfindet mit Auswirkung im Himmel. Durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist ist unser Wandel im Himmel mit Auswirkung auf der Erde. Jesus Christus dient also den eigentlichen, den himmlischen, den wahrhaftigen, unvergänglichen Gütern und wir auch. Diesen wirklichen Gütern im wahrhaftigen, wirklichen Reich Gottes des Vaters. Das Priestertum musste verändert werden. So lasen wir auch und betrachteten schon letzte Mal in Kapitel 7, Vers 12 die Verse, das Priestertum musste verändert werden, damit auch der Dienst und das Leben der Gläubigen vor dem eigentlichen Sitz Gottes und seiner Heiligkeit möglich wurde. Wenn das Priestertum auf Erden geblieben wäre, dann würden wir nur Anteil an dem Irdischen haben, was die irdischen Priester verwalteten. Das Priestertum musste verändert werden zugunsten der himmlischen Dinge, damit auch wir durch den Heiligen Geist in das Himmlische hineinkommen. Und es wurde verändert, das Priestertum, dahingehend, dass nämlich aus einem Geschlecht Israels der Priester hervorging, von dem Geschlecht nichts vom Priestertum gesagt worden ist. Denn Levi war berufen, der Stamm Levi, aus dem das Priestertum hervorgehen sollte, die Leviten und die Priester, das Priestertum Aarons. Aber Jesus Christus kam nicht aus dem levitischen Stamm, sondern aus dem Stamm Juda nach dem Fleisch. Es wurde also bereits schon die Berufung verändert, dass der Priester, der die wahrhaftigen Güter zu verwalten hat, aus einem anderen Stamm kommen sollte. Dass er gerade aus Juda kam, hing damit zusammen, dass er zugleich auch Herrscher und König ist. Priester und König. Denn das Zepter soll von Juda nicht entwendet werden. Also, es musste verändert werden, damit auch der Priesterdienst verändert werden konnte, der da nicht mehr auf Erden, sondern im Himmel stattfand und stattfindet. Das eigentliche und wahre Priestertum und der wahre Dienst vor Gott ist ein Dienst in dem Unsichtbaren und vor dem Unsichtbaren. Gottes Dienst wirkt sich wohl vom Unsichtbaren in der Sichtbarkeit aus, aber findet zuerst immer in der Unsichtbarkeit statt. Gottes Dienst vor dem Thron Gottes. Dort werden die Aufträge vergeben. Und sie haben Wirkungskraft in der Zeit. Es ist ein Dienst vor dem Unsichtbaren, mit dem Unsichtbaren. Und weil Jesus, unser Herr, den wahren und unsichtbaren Reich diente und dient, müssen auch wir, die wir zu seiner Gemeinde gehören und in der Glaubensnachfolge stehen, dem Unsichtbaren dienen. Denn wir können dem Sichtbaren nur dienen, wenn wir dem Unsichtbaren recht dienen. Es werden in Matthäus 7 beschrieben, einige Leute kommen und sagen, wir haben dem Sichtbaren hier gedient. Wir haben in deinem Namen gepredigt, wir haben in deinem Namen Teufel ausgetrieben, wir haben alles Mögliche gemacht in deinem Namen, sichtbar. Der Herr sagt, kenne ich nicht. Weicht von mir, Übeltäter. Es wird nur anerkannt, was ihr getan habt vor dem Unsichtbaren und was dadurch eine Auswirkung im Sichtbaren hat. Das wird anerkannt. Denn wenn ihr zu diesem hohen Priester gehört, der dem Unsichtbaren dient, dann gehört, müsst ihr auch dem Unsichtbaren dienen. Euer Wandel ist dann im Himmel mit Auswirkung auf der Erde. Wir dienen also somit den ewigen Maßstäben und den ewigen Dingen durch Christus und nicht mehr den zeitlichen Dingen vorrangig. Also auch hier wieder das Wort besser einzusetzen oder höherer Dienst. Es ist ein höherer Dienst. Im 2. Korintherbrief bestätigt der Apostel Paulus das und sagt in Kapitel 4, Vers 17, dass wir jetzt nicht mehr den sichtbaren Dingen verpflichtet sind, sondern den unsichtbaren. Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Das ist bleibend. Und Jesus, der hohe Priester, für alle ist der Ewige, der Bleibende, das einmalige Opfer. Verstehen wir diese Zusammenhänge, wozu wir berufen sind und warum auch unsere Gebete geschenkt werden müssen vom Himmel her? Weil sie nicht in erster Linie das Sichtbare betreffen, sondern das Unsichtbare, mit Auswirkung im Sichtbaren. Es ist eine viel tiefere und größere Verbindlichkeit im Glauben zu Gott, als hinlänglich erkannt wird. Christsein ist nicht einfach nur ein Bekenntnis zu Regeln, der Bergpredigt vielleicht oder andere Aussagen der Bibel, sondern Christsein ist ein Zustand, ein neuer Zustand vom Himmel her gegeben. Ist nicht ein Bekenntnis, sondern ein Leben, eine Lebenssubstanz. Und aufgrund dieser neuen Lebenssubstanz gibt es auch ein neues Bekenntnis. Aber das Bekenntnis macht nicht den Christen, sondern aus diesem Christen kommt das Bekenntnis. Das ist etwas anderes. Wenn wir auch im Glauben leben, weil wir ja die Herrlichkeit Gottes mit unseren physischen Augen nicht sehen, erwarten wir doch das Resultat unseres Glaubens und unserer Glaubenstaten in der Unsichtbarkeit des wahren Dienstes Christi. Das heißt doch, alles, was wir hier tun, wir reden von Frucht, wünschen wir im Himmel wiederzufinden. Also muss es doch vom Himmel her bestimmt sein. Was man im Himmel wiederfindet, muss von dort her gestaltet worden sein. Somit wünschen wir, obwohl wir im Glauben hier leben und die Herrlichkeit Gottes mit unseren Augen nicht sehen, das Resultat unseres Glaubens und unserer Taten als anerkannt in der Unsichtbarkeit im wahren Dienst Jesu vor dem Thron Gottes begründet. Dennoch hat das Handeln und das Wandeln aus dem Ewigen, das heißt ja aus dem Unsichtbaren, eine Auswirkung, die dem Nächsten hier in dieser Welt gut tut. Ein Beispiel eingefügt, wir verteilen Traktate. Was erwarten wir? Dass die Menschen sich zu unserer Gemeinschaft bekehren? Nein, wir erwarten, dass sie Kinder Gottes werden. Darum verteilen wir das. Das heißt, unsere Erwartungshaltung ist schon eine ganz andere, sie ist bestimmt vom Himmel her, indem wir ein Blatt weitergeben. Sie ist nicht bestimmt von einer christlichen Gemeinschaft her, von meinem persönlichen Glaubensleben her, sondern sie ist bestimmt von Gott her. Eine Beauftragung, geht hin in alle Welt, verkündigt ihnen das Evangelium, eine Bestimmung von oben her, zum Segen für die, die auch in der Sichtbarkeit leben, dass sie angebunden werden an die Unsichtbarkeit. In Römer 1, Vers 20 wird das auch im Zusammenhang geschrieben, dass dadurch, durch diesen Dienst, der unsichtbare Gott sichtbar, spürbar wird. Ja? Römer 1, Vers 20, also was man von Gott weiß, heißt es davor, das ist ihnen offenbar, damit, dass Gottes unsichtbares Wesen, dass es seine ewige Kraft und Gottheit ersehen wird, wenn man es wahrnimmt, zum Beispiel an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt, sodass sie keine Entschuldigung haben. An den Werken. Das unsichtbare Wesen und seine unsichtbare Kraft soll sichtbar werden können in den Werken seiner Gemeinde. Da schlägt sich seine Kraft und dadurch die Sichtbarwerdung nieder. Bestimmt vom Himmel her. Wo Gemeinde Jesu vom Himmel her bestimmt ist, werden die Werke Gottes sichtbar und spürbar auch in dieser Welt. So wie die Schöpfung. Unsichtbare Gott, man kann seine Werke sehen. Und daran kann man erkennen, dass der unsichtbare Gott da ist. Aber wenn die Schöpfung nicht von Gott geprägt wäre, könnte man von der Natur nicht auf Gott schließen. Ginge nicht. Man würde sie einfach nur so akzeptieren als Gegenstand, was da ist. Aber wenn man will und diese Herrlichkeit dieser Schöpfung betrachtet, wird man automatisch in die Schiene zum unsichtbaren Gott gebracht. Weil das, was man dort erlebt, unbedingt den unsichtbaren Gott beweisen muss. Und so sollen auch die Taten bei den Kindern Gottes im neuen Priestertum, im neuen Leben vor Gott sein. Bestimmt von Gott, das zu erkennen ist, das ist eine Botschaft in der Sichtbarkeit von dem unsichtbaren Gott. Kolosser 1, Vers 15 steht auch geschrieben, dass Jesus Christus die Offenbarung war und in den Seinen ist des unsichtbaren Gottes. Kolosser 1, Vers 15. Jesus, welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes? Der Erstgeborene vor allen Kreaturen. Deswegen konnte der Herr Jesus ja auch sagen, Israel, wenn ihr jetzt meinen Worten nicht glaubt, müsst ihr den Taten glauben. An den Taten könnt ihr den unsichtbaren Gott erkennen. Und als die Menschen untereinander redeten über diesen Messias, wer er sei, kamen auch solche Aussagen heraus, ja, wenn der Messias kommt, wird er Größeres tun als der? Er muss der Messias sein. An den Werken sieht man den unsichtbaren Gott. Das ist das neue Priestertum, das neue Bestimmtwerden vom Himmel her auf dieser Erde. 1. Timotheus 1, Vers 17 soll auch gerade diesem unsichtbaren Gott die Ehre gegeben werden, dadurch, dass wir Gottesdienst vor seinem Thron tun. 1. Timotheus 1, 17. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren und Alleinweisen sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Wir geben also nicht den sichtbaren Dingen Ehre und Preis und Anbetung, sondern dem Unsichtbaren. Wir leben geradezu vor diesem unsichtbaren Gott durch Jesus Christus, um ihn ehren, anbeten zu können. Wenn wir trachten nach dem, und das steht auch im Kolosserbrief, was droben ist, werden wir auch von dem, was droben ist, bewegt. Die Aufforderung lautet hier in Kolosser 3, nachdem wir ja wiedergeboren sind und Christen geworden sind, also lebendige Christen, auferstanden mit Christus, lautet die Aufforderung, trachtet nach dem, wo der hohe Priester Christus ist. Also trachtet nach dem, da Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Da schaut hin. Da findet das eigentliche Leben statt. Da findet jetzt euer Leben statt. Trachtet nach dem, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist. Und jetzt kommt gleich da der Zusatz, um es deutlich zu machen, nicht nach dem, was auf Erden ist. Nicht nach dem, denn das Priestertum ist hier nicht mehr irdisch gesehen zu finden. Es findet im unsichtbaren Bereich statt mit Auswirkung in der Sichtbarkeit. Trachtet dahin, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn die Begründung ist, ihr seid doch mitgestorben mit dem Messias, dem hohen Priester, mit ihm auferstanden. Er hat euch mitgenommen an seinen Ort der Handlung. Das ist Wiedergeburt im Heiligen Geist. Das ist angekoppelt sein an die Ewigkeit. Das ist das neue Leben. Darum steht auch geschrieben, ist jemand in Christo, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist Neues geworden oder alles ist neu geworden. Manche nutzen diese schwache Übersetzung, Neues ist geworden, als Selbstschutz. Weil sie sich selber betrachten und sagen, naja, ich mache noch so viele Fehler, also alles ist doch nicht neu geworden. Und dann verstecken sich dahinter. Nein, in Christus ist alles neu geworden. Alles. Total. 100%. Alles ist neu geworden und unser neues Leben ist 100% vollkommen. Es orientiert sich aber nicht mehr an den irdischen Dingen, sondern an den himmlischen Dingen, weil es ein Leben aus dem Himmel ist. Die Erklärung wird hier im Hebräerbrief ganz eindeutig weiter gesagt, dass Jesus Christus nicht der hohe Priester auf Erden werden konnte, weil es ja da welche gab. Es gab ja welche nach der Ordnung Aarons. Deswegen brauchte er das dort nicht zu werden, konnte es nicht werden. Man hatte zwar im Volke Israel einen Messias, einen hohen Priester gesucht, der im irdischen Tempel den Dienst vor Gott versieht. Betet stellvertretend, dass das Volk befreit wird von den Bedrängern. In erster Linie sollte der Messias die politischen und die sozialen Belange regeln, aber nicht die geistlichen. Doch ist der hohe Priester Jesus Christus gekommen, die geistlichen Dinge zu regeln. Denn politische und soziale Dinge geregelt, gibt keine Anbindung an das Himmlische, gibt keine Erneuerung zum ewigen Leben. Aber das Geistliche geregelt, Sündenvergebung, schließt die Anbindung an den Himmel ein. Im Lukas-Evangelium lesen wir von der Prophetin Hanna, Lukas 2, Vers 38. Eine Witwe, die erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, und sie sprach: Von derselben Stunde an, als sie geführt wurde, pries sie den Herrn, redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung zu Jerusalem warteten. Sie redete also zu allen, die nicht nur auf Erlösung von politischen Dingen warteten, sondern die die wahre Herzenserlösung erwarteten. Es gab ja viele, auch in Israel, die das erwarteten. Wir sehen es zum Beispiel im Leben der Jünger. Sie haben ein neues Leben bekommen. Nicht eine politische oder soziale Regelung in ihrem Leben, aber inwendig. Das Leben, was aus dem Himmel bestimmt wurde. Oder denken wir an Nikodemus, der des Nachts kam zu Jesus. Er suchte nicht nur eine politische Lösung, sondern er spürte, dass der, der das tut, was er tut, von Gott ist. Wir wissen, du bist von Gott, denn so etwas kann jemand nicht anders tun. Darum müssen wir dieses Geheimnis haben, die geistliche Veränderung. Und das zeugte auch der Heilige Geist, darum auch Simeon, der Greis, der den Heiland suchte. Den Erlöser des inwendigen Menschen, der die Anbindung an das Himmlische gibt. Nun haben meine Augen ihn gesehen, sagt er, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Jesus Christus konnte also deshalb nicht den hohen Priesterdienst im irdischen Tempel zu Jerusalem versehen, weil dort ein anderes Priestertum vorherrschte. Eines, was nicht an den Himmel anschloss, sondern nur bat, dass, ich will es mal so ausdrücken, dass der im Himmel sitzt und das Himmlische Geduld hat mit denen, die noch auf Erden sind und noch nicht angebunden sind. Das war das Priestertum. Es bat eigentlich immer nur, Herr, vertilge es nicht, vertilge das Volk nicht. Habe noch Geduld, bis die Stunde kommt, dass sie inwendig gereinigt werden durch diesen einmaligen hohen Priester. Es war also ein Duldungspriestertum für das Volk, was immer wieder durch die Opfer die Sünden zudeckte, 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 damit das Volk nicht vertilgt werden musste. Somit konnte also Jesus Christus nicht nachfolgen in diesem Priestertum, sondern es musste ein anderes her. Denn das Irdische war nach dem Gesetz Mose. Und es war nur ein, wie haben wir gelesen auch im Hebräerbrief, es war nur ein Schatten von dem Wahrhaftigen, nicht das Wahrhaftige selbst. Deswegen ist es ein Irrtum, wenn auch Menschen nach Israel pilgern und eine Israel-Euphorie haben und suchen da etwas irdisch Aufgebautes von Gott. Es geht um die himmlische Verheißung. Auch wenn Israel erweckt wird, geht es nicht um das Irdische. Es geht um die Anbindung an das Himmlische. Und sie werden weinen darüber, dass sie den Messias nicht früher erkannt haben. Dass sie weiter in diesem Irdischen gelebt haben. Und dass sie wieder nur Ausschau halten nach einem irdischen Tempel. Aber gar nicht das Wesen des Himmlischen erkennen. Es ist nur der Schatten von dem, was wahrhaftig ist im Himmel. Jesus Christus als der wahre hohe Priester des Lebens muss auch in den Tempel des Lebens einkehren. Und das ist der Tempel im Himmel, direkt vor dem Thron des allmächtigen Gottes. Paulus sagte das den Athenern auch, die ja versuchten, verschiedenen Göttern zu dienen und dadurch auch irgendwie zu Gott zu kommen. Sie bauten Altäre und Tempel. Und er sagte zu ihnen, Gott, der alles gemacht hat, der wohnt nicht in Tempeln von Menschenhänden gemacht. Er hat doch alles geschaffen, wie würde er denn da reinpassen in so ein Haus? Also er wollte den klugen Griechen sagen, eure Suche ist vergebens. Ihr müsst Jesus Christus haben. Ihr müsst angebunden werden an den Himmel. Gott wohnt nicht in Häusern, die von Menschen gebaut sind. Er ist doch derjenige, der euch allen Atem und Odem gibt und Leben gibt. Wie könnt ihr dann, die ihr von ihm Odem bekommen habt, ihm ein Haus bauen? Nicht, da wird diese Frage auch wieder aufgeworfen. Das Irdische ist nie das Ziel. Es ist nur ein Schatten von dem Eigentlichen. Die Menschen, das Priestertum Aarons, diente nur dem Abbild dessen, was im Himmel ist. Denn dem Mose wurde gesagt, in 2. Mose 25, 40, nachdem auch die Stiftshütte erklärt wurde auf dem Berg Sinai, dass sie sie bauen sollten auf Erden, da wurde gesagt, mach es so nach dem Bild, wie du es gesehen hast im Himmel. Das ist jetzt nur ein Abbild, es ist nur ein Schatten hier auf Erden, das ist nicht das Eigentliche. Und was hier im Priestertum stattfindet in diesem Gebäude, ist auch nicht das Eigentliche. Nur ein Schattenbild, das euch begleitet bis auf den Tag des Eigentlichen. Aber das Eigentliche konnte erst erscheinen nach Golgatha, in dem der Mensch innerlich gereinigt wurde für das Eigentliche, um das Eigentliche zu empfangen. Somit ist also deutlich, dass der Sohn Gottes kein irdischer Hoherpriester werden konnte. Das wird hier im Hebräerbrief dem Judenchristen, aber uns natürlich auch deutlich gemacht. Er musste in das Original eingehen, in das Bessere, in das Höhere, in das Ewige, um einen besseren, höheren und beständigen Gottesdienst zu vollführen. musste er ins Original. Der neue Bund, der da aufgerichtet worden ist, ist mit den Menschen aufgerichtet als Erfüllung der Sehnsucht, eine direkte Beziehung zu Gott haben zu können. Die Menschen versuchen das ja immer wieder, auch in unserer Zeit, einen direkten Kontakt mit der unsichtbaren Welt zu suchen. Im Okkultismus versucht man es in vielerlei Weise, Spiritismus. Warum genügt ihnen nicht der Kontakt mit der sichtbaren Welt? Sie spüren, man braucht mehr. Und sie wollen mit der unsichtbaren Welt in Verbindung treten. Nur dies ist ja nicht der Weg, das ist ja ein Irrweg. Aber es ist die Sehnsucht, die Gott selbst in die Menschenherzen gesetzt hat, dass sie Kontakt direkt mit dem Ewigen haben möchten und sollen. Und diese Sehnsucht, die wurde in dem neuen Bund durch Jesus Christus, dem Hohenpriester, gestillt. Denn durch ihn sind wir in Kontakt, direkten Kontakt mit dem Schöpfer aller Dinge getreten. Sein Geist ist ausgegossen in unsere Herzen. Sein Geist. Es ist nicht ein Geist, es ist sein Geist. Und einen engeren Kontakt kann ein wiedergeborener Mensch nicht zu Gott haben, solange er über die Erde geht, als dadurch. Es ist der direkte Draht, sagen wir, nach oben. Der direkte Draht. Der neue Bund brachte die Gläubigen durch den Empfang des Heiligen Geistes also in eine persönliche Einzelbeziehung. Dieses Wort ist sehr wichtig zu unterstreichen. Einzelbeziehung zu Gott. Nach dem Priestertum Aarons gab es diese Einzelbeziehung nicht. Es ging alles über den Priester, über die Priesterschaft. Ohne den Priester ging gar nichts. Ohne Priester war alles vergeblich. Man musste zu dem Priester. Man musste zu den Leviten. Einzelkontakt direkt zu Gott gab es nicht. Aber wir haben jetzt durch Jesus Christus den persönlichen Kontakt zu Gott bekommen. Aber die Voraussetzung dazu, und ich habe es eben schon angetönt, zum Eintritt in den neuen Bund, um einen einzelpersönlichen Kontakt zu haben, ohne über Menschen gehen zu müssen, über menschliche Mittler gehen zu müssen, die Voraussetzung dafür ist die Reinigung des Platzes, wo der neue Bund errichtet werden sollte und soll. Und das ist unser Herz. Die Reinigung des Herzens, damit an diesem Platz, wo die Reinigung stattgefunden hat, der neue Bund durch die Gabe des Heiligen Geistes aufgerichtet werden kann. Denn Jesus Christus spricht auch in Matthäus 15 sehr deutlich, dass dieser Platz von etwas anderem besetzt ist, ohne den neuen Bund. Wovon ist er besetzt? Matthäus 15, Vers 19. Aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Stücke, die den Menschen verunreinigen. Das kommt aus dem Herzen. Der neue Bund sollte aber aufgerichtet werden im Herzen. Muss also erst mehr dieser Platz gereinigt werden. Und durch nichts konnte dieser Platz gereinigt werden in dieser Welt. Kein Tieropfer konnte diesen Platz reinigen und sauber halten. Nur durch das Blut des Lammes Jesu Christi ist die Reinigung dieses Platzes bewirkt worden. Und nun konnte dieser Platz, der gesäubert war, mit dem neuen Leben bestückt werden, mit der Einzelbeziehung zum lebendigen Gott. So haben wir doch gelesen, auch im Hebräerbrief, der Herr hat gesagt, es kommt die Zeit, da wird man nicht mehr sagen, Bruder, schau auf den lebendigen Gott. Jeder wird einzeln seine Beziehung haben. Der braucht den anderen nicht mehr. Das ist das neue Leben. Einzelbeziehung. Keiner ist mehr auf den anderen angewiesen, zumal die Gefahr der Verführung durch den anderen ja groß ist. Nicht? Jesu Ziel war also, die Gedanken der Herzen zu offenbaren. Das lesen wir bereits auch schon in Lukas 2,35. Warum offenbaren? Damit der Mensch zugibt, dass er gereinigt werden muss, dass der Platz in seinem Herzen gesäubert werden muss, damit er das neue Leben im neuen Bund empfängt. In Vers 35, so sagte ich, ja, Kapitel 2, Lukas 2, steht, als der Simeon zu Maria und Josef sprach über das Jesuskind, was dort geschehen wird, ja, da heißt es dann in Vers 34, Simeon segnete sie und sprach zu seiner Mutter, siehe, dieser wird gesetzt zu einem Fall und auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen, auf das vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Das heißt, das Schwert durch die Seele bedeutet, wenn du deinen Sohn am Kreuz siehst, das wird das Schwert sein durch deine Seele. Aber das muss geschehen, damit die Gedanken der Herzen offenbar werden. Damit alles herauskommt, was wirklich da ist, zum Beispiel mitten unterm Kreuz, sahen sie Jesus ja blutend hängend und verlästerten ihn. Das ist im Herzen. Das kam nicht raus vorher. Bist du Gottes Sohn, steig herab. Dann wollen wir dir glauben. Du hast anderen geholfen, hilf dir selbst. Oder bist du Gottes Sohn, lass dir von ihm helfen. Das war im Herzen. Das sollte offenbar werden und alles rauskommen. Deswegen ärgern sich ja viele an dem Namen Jesu, weil sie entlarvt werden durch den Namen Jesu. Aber diese Entlarvung ist nötig, um zur Buße kommen zu können und zu sagen, das ist in mir. Dann muss der Platz frei werden für was anderes. Und Gott sagt in Jesus, jawohl, ich habe dafür bezahlt, dass der Platz frei werden kann und mit dem neuen Bund der Einzelbeziehung zu Gott bestückt wird. Beim ersten Apostelkonzil zu Jerusalem wies Petrus auch auf diese Ebene des neuen Bundes im Herzen der gläubig gewordenen Heiden hin, die nicht mehr zu den Taten des alten Bundes genötigt werden sollten. Wenn der alte Bund also doch den Bestand gehabt hätte, dass er weitergeführt werden sollte, da hätte man noch den Juden Recht geben sollen, die sagen, alle gläubig gewordenen Heiden müssen genau diese Gebote halten wie wir. Die Speisegebote halten, die Beschneidung, sie müssen den Sabbat halten, sie müssen all das machen. Und darüber gab es ja einen Streit, nicht? Ein Streit, und da hatte man eine Zusammenkunft der Apostel anberaumt und man besprach sich darüber. In der Apostelgeschichte 15, Vers 8 bis 11 steht dazu Folgendes. Nachdem sie ja lange gesprochen haben. Gott, der Herzenskündiger, zeugte über sie und gab ihnen den Heiligen Geist gleich wie auch uns. So berichteten die Apostel. So berichtete Petrus, als er in das Haus des Cornelius kam. Sie bekamen denselben Heiligen Geist. Sie waren noch nicht mal getauft. So wie wir. Sie waren noch nicht mal beschnitten. Sie haben noch nicht mal den Sabbat so wie wir gehalten und doch haben sie den Heiligen Geist bekommen. Und Gott machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen und reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Was versucht ihr denn nun Gott mit Auflegen des Jochs auf der Jünger Hälse, welches weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Also was versucht ihr jetzt Gott dadurch, dass ihr den alten Bund ihnen auferlegen wollt? Um das und das und das und das und das alles zu tun. Das tut nicht, denn der neue Bund ist wichtig, sondern wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesu Christi selig zu werden, gleich wie auch sie. Und da schwieg die ganze Menge still und wir wissen, dann gab es einen Erlass, nein, also wir legen ihnen nichts mehr auf, außer nur vier Stücke, dass sie sich von der Hurerei, vom Götzendienst, vom Blut und vom Erstickten enthalten. Alles andere sagen wir nicht mehr. Die brauchen nicht den Sabbat halten, die brauchen sich nicht beschneiden zu lassen. Ja, die brauchen nicht mehr die Gewänder anzuziehen, so wie unsere Priester das machen mussten. Die brauchen keine Tieropfer bringen oder Ähnliches. Brauchen nicht hinaufziehen nach Jerusalem. War ein Gebot, dreimal im Jahr mussten die Juden hinaufziehen nach Jerusalem. Ja, das brauchen sie nicht mehr. Denn sie sind in den neuen Bund aufgenommen, weil ihre Herzen gereinigt worden sind. Der alte Bund ist der Bund Aarons, das Priestertum Aaron. Der neue ist das Priestertum Christi. Reinigung des Herzens zum Empfang des Heiligen Geistes und zur Aufrichtung des neuen persönlichen Bundes mit Gott bringt erst das wirklich wahre Leben und die wahre Freude. Darum sagte schon vorschattend der Herr Jesus in Johannes 16, Vers 22, euer Herz soll sich freuen. Freuen, das ist das Ziel. Aber Freude kann doch nur da sein, wo eine Entlastung von den Traurigkeiten, von den Beschwernissen stattgefunden hat. Das sehen wir ja auch in unserem äußeren Leben. Wenn wir Probleme haben, ist es mit der Freude sehr schwierig. Aber sind wir getröstet und kennen keine Probleme, dann können wir uns ganz gelassen freuen. Und das ist das Ziel, Freude im Herzen. Oder Johannes 15, Vers 11, warum soll das alles geschehen mit dem Weinstock und Reben und so weiter? Und das Wort sollt ihr aufnehmen, damit eure Freude vollkommen wäre. Das ist die Freude im Himmel. Die soll durch den neuen Bund, durch den Heiligen Geist hier im Herzen sein. Eure Freude vollkommen werde. Und erst dann, nach dem gereinigten Herzen, nach der Aufrichtung des neuen Bundes, erst dann wissen wir, was wir anbeten. Der Jesus sagte nämlich in Johannes 4 zu der Samariterin, als er ins Gespräch mit ihr kam oder umgekehrt auch sie mit ihm. Und sie sagte, naja, unsere Leute sagen, wir sollen hier zu Samaria anbeten und die Juden zu Jerusalem. Und da sagte er, ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Ihr wisst es nicht. Ihr betet zwar, aber was betet ihr an? Ich meine, er hätte sagen können, ihr nehmt an, dass ihr irgendwas oder irgendjemand anbetet. Ja, wir beten irgendjemand an, ja, vielleicht einen Gott irgendwo. Aber wissen tun wir es nicht. Jesus sagt, wir wissen es aber. Wir wissen es. Und das ist der neue Bund. Durch den Heiligen Geist wissen wir. Wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Das muss uns keiner mehr erklären. Das ist ein neues Wissen. Wir wissen auch, wen wir anbeten. Wir kennen ihn durch den Geist. Wir kennen seine Zuwendung. Verstehen wir, das wird hier im Hebräerbrief auch deutlich gemacht, der neue Bund. Er ist anders als der alte. Er führt uns in eine neue Beziehung zu Gott, eine persönliche, so dass wir plötzlich auch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und wissen, dass Gott da ist. Durch die Reinigung des Herzens und Aufrichtung des neuen Bundes mit Gott ist erst auch wahre Vergebung möglich. Einmal die Vergebung für uns und zum anderen auch die wahre Vergebung für den Nächsten. Es ist ein Trugschluss, wenn der natürliche Mensch meint, er könne dem Nächsten vergeben. Er tut's nicht. Auch wenn er sich das tausendmal einredet. Er kann es nicht tun, solange er nicht den neuen Bund in seinem Herzen hat. Solange er nicht aus diesem neuen Leben kann, ist er unfähig zu vergeben. Er kann sagen, schwamm drüber, vergessen wir, aber er kann nicht vergeben, ist nicht drin. Obwohl die Aufforderung ja Jesu vorgeschattet lautet, Matthäus 18, 35, ja, auch wie oft soll ich demnächst vergeben? Immer. Petrus, oh, das ist ja ein hartes Ding. Kann man denn das? Das kann ich eigentlich nicht. Wenn mir einmal dreimal Böses getan hat und man sagt ja, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er die Wahrheit spricht.
Das kann ich doch nicht.
Immer vergeben. Aber das funktioniert durch den neuen Bund. Durch den neuen Bund ist eine neue Lebensader geöffnet, die vergeben kann, weil dem Herzen, das das empfangen hat, vergeben wurde und ein neuer Lebenszustand da ist, nämlich der Zustand aus Gott. Gott, der barmherzig ist und vergibt. Und wenn die Sünde blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Durch den neuen Bund, und das soll auch hier gesagt werden, ist jeder nun selbst verantwortlich vor Gott. Der neue Bund löst von jeder menschlichen Abhängigkeit, wenn es um das Leben der Ewigkeit, Leben mit Gott geht. Der neue Bund löst von jeder menschlichen Abhängigkeit durch den direkten Zugang. Segen oder Fluch hat jeder nun selbst zu verantworten. Keiner kann sich mehr am anderen entschuldigen. Keiner kann sagen, naja, der Priester hat mir ja was Falsches gesagt. Oder dieser und jener hat mir ein schlechtes Vorbild gegeben. Oder mein Vater, der war ja so und so. Oder meine Mutter sagte, war Christin und hat anders gelebt. Keiner hat mir eine Entschuldigung. Wer an Jesus Christus glaubt, hat die direkte Beziehung zu Gott und ist für sich verantwortlich. Alles, was er tut, muss er selber verantworten. Ohne Entschuldigung am Nächsten und auch ohne Schauen auf den Nächsten, als ob er durch ihn verhindert worden wäre. Das glauben ja auch manche, auch bis zum heutigen Tag, dass andere schuld sind, dass meine Beziehung zu Gott gestört ist. Das ist ein Trugschluss. Durch Jesus Christus hat keiner mehr etwas zu sagen, wenn es um die Beziehung zu Gott geht. Das ist eine ganz persönliche Sache. Da spielt nichts mehr eine Rolle. Wir lesen dazu mal Jeremia 31, Vers 27 und dann 29 bis 30 und noch ein bisschen weiter. Da heißt es, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass sich das Haus Israel und das Haus Juda besäen will mit Menschen und mit Vieh. Vers 29, zu derselben Zeit wird man nicht mehr sagen, die Väter haben Heringe gegessen und die Kinder, der Kinderzähne sind stumpf geworden, sondern ein jeglicher wird um seine eigenen Missetat willen sterben und welcher Mensch Heringe ist, dem sollen seine Zähne auch stumpf werden. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihnen, ihren Vätern gemacht habe, da ich sie bei der Hand nahm, dass ich sie aus Ägyptenland führte, welchen Bund sie nicht gehalten haben und ich sie zwingen musste, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel machen werde, will nach dieser Zeit, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein, so will ich ihr Gott sein. Und wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Sondern sie sollen mich alle kennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihre Missetat vergeben und ihrer Sünden nimmer mehr gedenken. Also hier wird es auch deutlich gesagt, der neue Bund bringt diese Einzelbeziehung und somit gibt es für den Einzelbezogenen zu Gott keine Entschuldigung mehr durch das Verhalten anderer, wenn diese Beziehung gestört ist. Gott hat dafür gesorgt, sie kann unabhängig diese Beziehung von allen anderen stattfinden. Das ist Herrlichkeit, können wir gar nicht ausdenken. Aber das ist diese Gnade und Barmherzigkeit Gottes, die uns zuteil geworden ist in Jesus Christus. Es gilt also keine Entschuldigung am Nächsten mehr für das eigene Versagen. Ist man ja auch schnell dabei, wenn man was falsch gemacht hat. Na, der hat mich ja auch provoziert. Ja, dann hätte ich es ja richtig gemacht, wenn der mich nicht geärgert hätte. Das gilt nicht mehr. Ich brauche mich auch nicht ärgern, selbst wenn der andere mich provoziert. Der neue Bund gibt die neuen Möglichkeiten. Jesus Christus segnet und bevollmächtigt direkt den Einzelnen. Er gibt persönliche Gaben dem Einzelnen, nicht über einen anderen. Er gibt nicht mir Gaben, die ich dann einem anderen weitergeben darf. Nein, er gibt die Gaben, die der Einzelne braucht, ihm selber. Selber, unabhängig von meiner Meinung darüber. Ich werde nicht gefragt, welche Gaben der Rolf kriegen soll. Werde ich nicht gefragt. Gott gibt ihm, was er will, allein. Und ich kriege meine auch, ohne dass jemand da gefragt wird. Er gibt persönliche Gaben, Fähigkeiten und Kraft zum Auftrag. Deswegen, wir zitierten das ja auch schon, ein jeder diene mit der Gabe, die er persönlich gekriegt hat, empfangen hat. Die er nicht von einem Menschen, sondern von Gott gekriegt hat. Ja? Und in Römer 12, Vers 3b, dient und lebt so, nach dem, wie Gott es euch ausgeteilt hat. Euch einzeln ausgeteilt hat. Das ist was ganz Neues. Im Priestertum, des levitischen Priestertums, das aaronitische, da hatten die Priester das oberste Sagen. Sie teilten aus. Sie bestimmten, wann der dran ist, was da gemacht wird und so weiter. Ja, sie lenkten und leiteten das alles. Jetzt wird jeder individuell von Gott gelenkt. Durch die Gabe des Heiligen Geistes. Niemals zurück, habe ich zum Schluss hier auch mit notiert, in Vers 13, ich lese das nochmal, in Vers 13 von Hebräer 8, indem er sagt, ein Neues macht er das erste alt, was aber alt ist, ist überjahrt. Das ist nahe bei seinem Ende. Niemals zurück zu dem Überjahrten. Wenn in Jesus Christus, dem hohen Priester in Ewigkeit, eine neue Vermittlung zwischen Gott und dem Menschen gegeben wurde, nicht nur zum Segnen für das Leben in dieser Zeit, sondern in Ewigkeit, und wenn dieses Neue nötig war, um in das wahre Leben hineinzukommen, es zu empfangen, kann es kein Zurück mehr geben. Darf es kein Zurück mehr geben. Und das wird hier im Hebräerbrief auch gesagt zu den gläubig gewordenen Juden, die mit dem Gesetz verhaftet waren und verbunden waren, mit dem Opferdienst, mit der Beschneidung, mit den Feiertagen, Neumonden und so weiter, mit den Festtagen. Und die jetzt dazwischen schwankten. Sie waren gläubig geworden an Jesus, aber ihre Familie, ihr Vater, ihre Verwandtschaft, die hielten doch alle an den Geboten, die Gott gegeben hat. Ja, ist denn das so falsch? Muss ich nicht wieder zurückgehen? Wenn Gott in Jesus so etwas getan hat, soll deutlich werden, wenn er dieses Neue, wenn es nötig gewesen ist, das Neue zu schaffen, um eine Anbindung an das wahre Leben zu geben, dann darf und kann es niemals ein Zurück zu dem Alten geben. Ob Jude oder Heide. Beide sollen diesen Zugang zu Gott in Jesus haben. Das lesen wir Römer 1, Vers 16, aber auch in Epheser 2, Vers 18, dass die Gemeinde gebaut ist auf Jesus Christus, dem Eckstein. Da wächst der heilige Tempel, der neue Tempel, nicht aus Stein, sondern aus den lebendigen Seelen wächst der neue Tempel. Das Alte wird und ist abgelöst worden. Alle sollen Gott im Geist dienen, durch Glauben, Gebet und Gehorsam. Wir können so sagen, das Neue heißt uneingeschränkter Segen. Das Alte heißt zeitbezogener äußerer Segen. Das Neue heißt persönlicher Segen. Das Alte hieß kollektiver Segen. Das Neue heißt erfüllte Hoffnung, das Alte ersehnte Hoffnung. Das Neue heißt Heilsgewissheit, das Alte Heilssuche auf dem Wege. Das Neue heißt ewiges Leben, das Alte heißt gesegnetes Leben durch die Zeit. Darum, Jesus Christus ist anders als der irdische Hohepriester und dient dem Himmlischen und dem ewigen Heiligtum Gottes des Vaters zum neuen persönlichen Bund für jeden Einzelnen, für uns.